Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit David, Yogi und Robin über das Thema LARP. Und los geht's.
Dann bin ich froh, dass ich drei LARP-Experten am Tisch habe, nämlich den
Robin
vom Verein
1000 Atmosphären.
Dann
David von der LARP-Schmiede bzw. Verein Incognito.
Und
den Yogi von Ariox Erben.
Das ist wunderbar, dann haben wir absolute drei Experten punkto LARP da. Also ich bin nicht nur LARP-Noob, sondern ich habe mit LARP eigentlich gar nichts am Hut. Machen wir es einmal ganz einfach. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen?
Fange ich an?
Bitte.
Ich bin LARPer zweite Generation. 2001 angefangen auf einem Großkon in Deutschland. Es war nicht Mythophilia, sondern Drachenfest. Sind wir meinem Papa und meiner Stiefmutter hingefahren. Lange Tour mit dem Auto und dann eine Woche in einem Wunderland in Wirklichkeit.
Das Einzige, was ich kenne, ist möglicherweise das Drachenfest und das ist so ziemlich Europas größtes Event, glaube ich.
Nein, Mythodea ist größer. Drachenfest sind 6.000 Leute, Mythodea waren schon mal 12 bis 15, haben sich jetzt aber bei 10 eingependelt, glaube ich.
Mein Wissensstand ist ungefähr vor 10 Jahren.
Ja, yes. Aber ja, das Drachenfest war, als es aufgekommen ist, glaube ich, das größte.
Und beide in Deutschland?
Beide in Deutschland. Es gibt auch wirklich große noch in Kanada. Mit auch so um die 10.000 und in der UK gab es vor ungefähr 10 Jahren auch in derselben Größe. Aber ja, und Mythodea fängt jetzt auch in den USA an. Also, ja.
Ich finde, soll ich sagen? Gut.
Ja, wie du bist.
Ja, naja, weil du bist schon länger dabei als ich, oder?
Das kann gut sein.
Ich bin hier dann.
Ich bin in meinem 21. Jahr.
Ja, du bist wenigstens hier der Veteran. Ich glaube, David, du bist einiges jünger als ich, aber du hast irgendwie schon so in der Kinderkrippe begonnen, oder?
Ja, ja, wie gesagt, zweite Generation.
Ja.
Also mit 2001, was sind das jetzt? Ich kann nicht rechnen.
23, Entschuldigung.
Genau.
Also wie alt warst du auf deinem...
Sechs Jahre.
Du warst 6 Jahre alt. Eben, das ist, finde ich, was Ungewöhnliches. Ich habe 2005 begonnen, also nach dir, aber war da schon erwachsen. Und worauf ich jetzt sehr stolz bin im Nachhinein immer, dass ich wirklich autodidaktisch so ganz selbstständig zum LARP gefunden habe. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, die kommen irgendwie über den Freundeskreis hin, über Bekannte und werden da reingeführt. Und ich habe das einfach, ich glaube, einen Bericht über entweder Drachenfest oder Mythodea im Fernsehen gesehen und mir gedacht, hey, das ist extrem cool. Also ich war gerade Student damals und dachte, das ist das, was ich immer machen wollte. Und habe dann einfach im Internet recherchiert, was gibt's da in Österreich. Bin dann zu irgendwelchen obskuren steirischen Vereinen gekommen und einfach hingefahren ohne irgendwas und gesagt, ich möchte da zuschauen. Und die waren natürlich, heute verstehe ich, reserviert und gedacht, was ist mit dem? Da kommt einfach der her und möchte zuschauen, nicht mitspielen, gerade das, was mir nicht machen soll. Und dann haben sie mich aber zuschauen lassen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich möchte mitmachen. Und nächstes Jahr war ich dann schon angemeldet und bin dann zu Ariox Erben und zur LARP-Schmiede und überall hin.
Das ist lustig, so weit sind wir gar nicht auseinander, ja. Weil eigentlich ist der David hier der Veteran, weil er jahremäßig schon am längsten labt, aber halt dafür am jüngsten ist. Aber ich habe ziemlich zeitgleich mit dir angefangen und eine ähnliche Vorgeschichte gehabt. Ich war auf einem Seminar am Wochenende im zweiten Stock in der Wildeck. Die ganze restliche Burg war an LARPer vermietet. Es war eine Ariox Erben Veranstaltung, bin ich mir ziemlich sicher. Und da habe ich meinen, wie man so schön sagt, meinen LARP-Papi kennengelernt. Nämlich der Einzige, der nicht blöd geschaut hat, dass ich oben bei der Arkade runtergeschaut habe, sondern der raufgekommen ist und mir zuerst gesagt hat, hey komm, das Zuschauen, das mögen wir nicht so unbedingt. Aber ich erkläre dir alles. Das war damals der Stoffel. Und der hat mir eben erklärt, was da passiert und so weiter. Und ich war begeistert, habe das Essen anbrennen lassen, das ich hätte kochen lassen sollen währenddessen. Und bin dann schon am nächsten Stammtisch bei Ariox Erben gesessen. Und habe gesagt, mit was kann man da anfangen? Und bin damals noch von meiner Mutter auf mein erstes Live-Rollenspiel gefahren worden, kannte dort niemanden. Das könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. Da gibt es ein Bild, wo im Vorfeld alle Leute miteinander streiten und ganz hinten im Eck vom Bild siehst du einen Yogi, total eingeschüchtert, der sich nicht traut, den Mund aufzumachen. Diese Jahre sind vorbei, aber das war mein erstes Spiel, ein Scheibenweltspiel, 2003, 2004 muss es gewesen sein. Aber ja, ich bin auch, so wie du, sehr zufällig reingeschlittert, beziehungsweise ohne, dass mich ein Freund mitgenommen hätte, ja. Ja, du bist familiär bedingt, David. Das
haben wir schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt in den Genen. Es liegt in seinen Genen.
Voll.
Ja, Entstehungsgeschichte.
Spannendes Thema, so wie du gesagt hast, du wolltest da noch zuschauen. Das ist so das klassische Thema, was wir beim Rollenspiel natürlich haben. Ja, es würde mich interessieren, ich möchte ja da nur zusehen. Ja. Und es gibt da unterschiedliche Zugänge, die da sagen, ja, natürlich kein Thema nicht, wenn du noch frisch dabei bist. Andere sagen, setz dich hin, spiel mit, damit du gleich reinfindest, weil die spielen wollen, ja oft nicht beobachtet werden. Und das war wahrscheinlich genau das Thema.
Das ist, also jetzt heute merken wir es ja auch umgekehrt, dass wir auch Anfragen bekommen, genau von so unsicheren Leuten. Und wie man jetzt bei dir es eben sieht, das war wichtig, wie man darauf reagiert hat, oder ob man da jetzt mit Abweisung reagiert oder inklusiv sagt, komm mit, wir finden schon eine Lösung. Ganz wichtig, dass wir auf die Leute auch zugehen. So machen wir das, hoffe ich, eh heute. Also bemühen wir uns darum, dass wir diesen Leuten auch eine Möglichkeit geben und zu sagen, ja, komm herein, mach mit, schau es dir an und du kannst hier auf diese Art mitmachen, mitwirken. Du hast die Nachwuchsarbeit.
Ja. Das Angenehme ist ja, man wird hier zu nichts gezwungen. Das heißt, nur weil man mitmacht, muss man nicht gleich kämpfen oder muss man nicht gleich der große Schauspieler sein, sondern man kann auch einfach mal eine einfache Gewandung bekommen und sich in die zweite Reihe stellen und dann beobachten. Und ich habe schon oft dann gesehen, dass die Leute ganz von sich aus dann den Schritt nach vorne machen und reinkommen.
Es ist halt auch diese Mischung, also genau das, wie es ich damals gesagt bekommen habe. Ich find's cool, dass du es erlebt hast mit, ja, du darfst zuschauen. Ja, also ich kenne das heute und auch von mir. Mir ist es eher unangenehm, wenn ich da einen Beobachter dabei habe. Bei den großen Spielen in Deutschland ist das oft, dass so richtig die Presse durchgetrieben wird, die mittlerweile zumindest ein Kostüm anhaben. Aber
ich glaube, die haben sogar so eine Tribüne, wo ja, die Leute dann raufgehen können
und, genau, und uns zuschauen können. Und das hat einen Beigeschmack. Bei uns ist es halt so wirklich, wenn du sagst, hey, es interessiert mich, aber ich traue mich nicht, komm auf einen Stammtisch, lerne mal die Leute kennen, lass da ein paar Geschichten erzählen und dann komm auf eine Taverne, komm auf ein Live und sei halt die Magd oder was Einfaches, was Simples, irgendwas, wo ich dir jemanden geben kann, wo du am Rockzipfel mitlaufst, wenn du möchtest, oder dich voll selbst ins Geschehen stürzt.
Du hast jetzt was Wichtiges angesprochen. Geh auf Leute zu, beziehungsweise setz dich dazu zum Stammtisch, Leute kennenlernen und so weiter. Aber was steckt jetzt wirklich dahinter? Tavernenspiel, okay, kann ich mir noch ein bisschen was vorstellen als Rollenspieler. Aber was kann man sich generell vorstellen? Was kommt so auf einen Neuling, der sagt, okay, ich habe den Begriff gehört, ich kann das ungefähr verorten, aber was bedeutet das wirklich?
Live-Rollenspiel ganz allgemein.
Genau. Von der Basis auf.
Also wir haben früher mal gesagt, ich glaube, das hatten wir alle drei, es ist Stegreiftheater ohne Publikum. Das ist so dieses schnelle Antwort geben.
Kleinste gemeinsame Nenner.
Der kleinste gemeinsame Nenner, genau. Das kann man schnell sagen und es ist absolut wahr. Aber es ist so viel mehr. Es ist wirklich viel, viel mehr. Das kann wirklich sein, wir sind jetzt gerade ganz intensiv am Aufbau von einer Jugend bei uns, bei Arioch. Und da ist es halt wirklich, da fängt es an mit Ausspielungen, Charakterbauen und so weiter und so weiter. Dann eben zu Tavernenabenden, Kampagnen. Das Ganze ist nicht so weit weg vom Pen and Paper in Wirklichkeit. Der Unterschied ist, du schlüpfst nicht nur für einen Abend am Tisch in deine Rolle, sondern du bist dann deine Rolle, ja. Du stellst dar, was du kannst. Manchmal braucht man ein Regelwerk, um es leichter darstellbar zu machen. Oder eben manche brauchen das überhaupt nicht. Manchmal ist es historisch, manchmal liegt es in der Fanfiction, manchmal liegt es im absolut puren Fantasy. Und das ist dieses Unglaubliche, was beim Live-Rollenspiel noch spürbarer wird als bei mir beim Pen and Paper. Wobei ich beides gern mache.
man kann auch viel intensiver hineinfallen in das ganze Hobby, weil es kreative Möglichkeiten gibt in alle Richtungen. Wenn man beim Pen and Paper gerade als Spieler dann halt einmal die Woche mit seinem Charakter da sitzt und vielleicht mal zwischendurch schaut, okay, diesen Gegenstand würde ich gerne kaufen, sitzt man beim Lab, wenn man sich wirklich hineinversetzen möchte, ganz wie beim Cosplayen auch, dann stundenlang an diversen Kostümen oder von Veranstalterseite her an den Geschichten, die erzählt werden wollen oder auch dann die Geschichte des Charakters, die dann entwickelt werden wollen, Gedichte, die geschrieben werden, Musik, die gemacht wird. Also man hat da wirklich verschiedenste Möglichkeiten, sich auszuleben.
Möchte ich vielleicht nur noch die Größenordnung noch hinzufügen, die auch sehr divers ist. Also du merkst eben, man kann LARP schwer fassen, weil es sehr divers ist. Auch bei der Größenordnung, ich kenne LARPs für 2 Personen, gibt's, und eben LARPs für viele 1000 Personen. Kann man sich vorstellen, wie unterschiedlich diese Erfahrungen sind. Und auch von Vorbereitungsaufwand. Und man kann entweder eine Stunde LARPen, das gibt's, ohne großen Aufwand, oder es ist fast eine Woche, wie man da dran ist. Da liegen Welten dazwischen. Die einzige Gemeinsamkeit, die man irgendwie findet, wie der Jo gesagt, es ist eine Art von Stegreif, Improvisationstheater, und es sind eben, man labt für sich selbst, für alle anderen, die alle Teil des Settings sind, die alle mitwirken, und niemand ist von außen nur ein Beobachter. Jeder muss Teil des Settings werden.
Cosplay, hast du gesagt, ist eigentlich ein Schnittpunkt, wobei beim Cosplay geht es ja eher ums Präsentieren dann.
Genau, mitunter. Und weniger ums Rollenspiel an sich.
Beim Reenactment eigentlich genau dasselbe, ja. Wobei ja die handwerkliche Kunst ja mitunter der Punkt ist, eigentlich verbindet, oder?
Die Schnittmenge von Leuten, die Reenactment machen, ist auch wesentlich größer zu labern, als die Cosplay machen, interessanterweise, weil die Cosplayer schon so intensiv in ihrem Hobby drin sind und diese Kostüme bauen, damit sie dann auf die Cons fahren können und präsentieren können, dass da eigentlich gar kein Platz mehr ist, noch das Rollenspiel dazu zu nehmen. Auch wenn natürlich viele Cosplayer großartig Rollenspiel dann auf der Con. Aber genau, das ist zumindest, was ich bis jetzt mitbekommen habe.
Ich glaube, was für mich das Live-Rollenspiel, aber das hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, zu was, weil du hast vorher auch gesagt, divers, und es ist auch ganz, ganz inklusiv. Es ist die Sache, dass jeder, egal was man kann, egal was man gut kann, er kann das oder sie kann das einfließen lassen. Ja, wir haben Leute, die sind wahnsinnig gute Sänger. Ja, super, cool. Wir haben einen Chor gehabt, jahrelang. Ja, einen, der wirklich in Time gesungen hat, ja, in Rolle. Wir hatten Leute, die können gut basteln, gut zeichnen, gut Geschichten erzählen, gut Geschichten schreiben, gut organisieren. Egal was man gut kann, du findest beim Live-Rollenspiel eine Möglichkeit, das mit einfließen zu lassen. Ja.
Oder auch die Möglichkeit, das zu lernen.
Ja, genau.
Oder, jetzt füge ich heißes Eisen hinzu, auch die Möglichkeit, es darzustellen, obwohl du es nicht kannst. Gibt auch viele, die sagen, ich möchte gerne einen großartigen Barden spielen, aber ich kann gar nicht singen, aber sie stellen es trotzdem da im Lab und das wird ihnen abgenommen. Also das, ich meine, manche Philosophien würden sagen, mach was du gut kannst, oder andere sagen, ja, stell das da, wunderbar, du kannst singen. Er singt halt dann nicht im Spiel, weil er es nicht kann, oder sie, aber es ist kein Hindernis, diese Rolle darzustellen, als großer Sänger, große Sängerin.
Schiege, das ist gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Also auf der einen Seite sagst du, die Einigung in der Runde, also wurscht, wie viele Teilnehmer das sind, wird von jedem getragen. Also sprich, wenn ich mir jetzt grün anmale und sage, okay, bin jetzt der Ork, dann bin ich der Ork und das passt. Und es wird von jedem akzeptiert, egal was los ist. Aber das ist richtig verstanden.
Innerhalb des Settings.
Innerhalb des Settings natürlich. Also wie gesagt, während man spielt.
Genau.
Aber wir wissen auch, es gibt ja unterschiedliche Spielrichtungen von dem bis dahin alles Mögliche. Und ihr drei seid ja eigentlich Vertreter von unterschiedlichsten Spielrichtungen, soweit ihr das verstanden.
Also der Yogi und ich von der einen Philosophie, die sehr nah ist, am Pen and Paper mit intensiveren Regeln. Und der Robin ein bisschen weiter auf der Seite des, wie ich es gerne nenne, Drama-Labs. Es hat aber auch wesentlich schönere Namen mit den Regelwerk, das dahinter steht, mit Anführungszeichen, du kannst, was du darstellen kannst, oder auch sehr intensiv Nordic Lab, wenn ihr das so bezeichnet, bei den 1000 Atmosphären.
Ja, wobei ich werde schon ziemlich viel die Fachbegriffe da reinwerfen, die punkteloses Spiel ist vielleicht auch eine schöne Umschreibung, die wahrscheinlich viele verstehen.
Punkteloses Spiel, okay. Ja.
Ist also, oder punkteloses Regelwerk.
Das musst du ausholen.
Muss ich jetzt ausholen?
Robin, es ist dein Fachgebiet.
Aha. Bitte.
Wer, wenn nicht du?
Ja, wobei ich mir hier definiere über die Abgrenzung eben zum Punkteregelwerk.
Machen wir es mal anders. Also klassisch ist, die Regelwerk kennt ja jeder. Ich habe einen Würfel und das war's und fertig. Wie schaut das jetzt da aus?
Ja.
Aber dann nehmen wir das vielleicht wieder ab, oder Robin?
Bitte,
wenn wir
genau.
Schon sagen, wir sind die Experten dafür. Und dann
also den Ball zu werfen. Grundsätzlich, ich habe Live-Rollenspiel am Anfang auch nicht. Ich bin ja auch aus einem Du kannst, das du darstellen kannst, geboren worden sozusagen. Bin aber nachher zu den Regelwerkspielen gegangen, beziehungsweise fühle mich dort eigentlich recht wohl. Das bedeutet eben wie bei D&D, DSA oder jedem anderen GURPS, was auch immer, es gibt ein Regelwerk dahinter. Und was der Robin vorher angesprochen hat mit dem punktelosen Spielen, ist in dem Fall das Gegenteil. Es gibt Punkte. Man entwickelt seinen Charakter mit den Punkten und nicht nur vielleicht mit den Punkten, sondern auch im Hintergrund natürlich weiter. Ich fahre auf ein Live-Rollenspiel. Das Live-Rollenspiel dauert 3 Tage. Ich bekomme 3 Live-Tage, 3 Punkte oder in unserem Fall vom Codex 3 Live-Tage ergeben 15 Punkte. Die darf ich auf meinem Charakter verteilen. Damit lerne ich eine neue Fähigkeit, eine neue Sprache, einen neuen Zauber. Und das mache ich immer weiter. Mein Charakter wächst, wird älter sozusagen und ja, meistens fragt eine Spielleitung am Anfang, ja, du bekommst mit dem und dem Charakter, wie viel Lifetalk hat der mittlerweile? Okay, dann kann ich ungefähr das Machtpotenzial von dem Charakter einschätzen. Ja, in Österreich gibt es von 0, ich glaube, der mächtigste, den ich jetzt gerade kenne, liegt so ungefähr bei 360 Lifetagen. Also ein gutes Jahr auf Lives gewesen. Das ist natürlich ein breites Spektrum. Ja. Und Signum, das Regelwerk vom David, also von der Labschmiede, von Incognito und Codex 3 jetzt mittlerweile, Signum ist ja auch in der 3. Version, glaube ich schon, 2. Version, sind sich da nicht unähnlich, baut ein bisschen anders auf, aber ist das klassische Punktespiel im Gegensatz zum, du kannst so darstellen kannst, beziehungsweise punkteloses Spiel.
Genau. Da habe ich in Wirklichkeit auch nicht mehr hinzufügen.
Entschuldigung.
Nein, das passt ja auch vollkommen. Was vielleicht auch ganz interessant ist, was der Rollenspielfaktor ist auf jeden Fall in beiden Welten, in beiden Philosophien wichtig. Und es wird dann immer, es kommt dann nur auf die ganz persönliche Präferenz an, was man mag. Es gibt Leute, die dann bei uns spielen, die einfach das mögen, dieses Charakter aufbauen und tatsächlich diese Punkte dahinter haben. So, und dann kann ich diese Fähigkeit haben und das definiert meinen Charakter. Und andere wiederum, die das gar nicht brauchen. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich dir wieder das Wort gebe, Robin.
Ja, ich möchte gleich mal zuerst sagen, dass sich diese Trennung gar nicht so prononciert ist, wie man jetzt irgendwie vermuten kann. Weil, also ich kann ja heute auf ein punkteloses Spiel fahren und morgen fahre ich auf ein LARP mit Punkteregelwerk und das machen auch viele. Also es ist nicht so, dass die LARP-Community sagt, ich bin nur hier oder da zu verorten, gar nicht. Und ich kann auch beiden Philosophien was abgewinnen, also durchaus. Sehe da auch den Spaß darin, wie man so seinen Charakter hochlevelt oder da gewisse Challenges dann bewältigt, wenn man da diese Skills einsetzt und diese Fertigkeiten. Ja, aber jetzt beschreibe ich die Philosophie eben von punktelosen Regelwerken. Also es ist ja auch ein Regelwerk, nur eben ohne Punkte. Du hast angesprochen, du kannst, was du darstellen kannst. Das ist so ein, also ich bin ja heute stolz darauf, dass es im deutschsprachigen Raum entstanden ist, dieser Begriff. Das ist ein deutschsprachiger Spielphilosophiebegriff. Der beschreibt im Prinzip im LARP sehr offen, du kannst mit deiner Rolle alles darstellen, was die Umstehenden, die anderen dir abnehmen. Also wie mächtig dein Zauberer ist oder deine Elfe oder dein Kriegercharakter. Wenn du es gut darstellen kannst, wenn du gut performen kannst, oft auch, sage ich, wenn dein Outfit viel hermacht, wenn du auch aussiehst wie ein mächtiger König, dann werden die anderen dir auch abnehmen, dass du ein König bist. Der Vorteil darin mitschwingt, sage ich gleich, ist eben, dass er fördert, behaupte ich jetzt dann, gutes Rollenspiel, weil die Leute sich eben bemühen müssen, ihre Rolle, was auch immer sie verkörpern möchten, gut darzustellen, damit es eben auch entsprechend akzeptiert wird vom Umfeld. Aber gleichzeitig ist dieser Begriff schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe vorher nachgedacht, weil eigentlich, ich habe jetzt gerade auch unsere Website angeschaut, aktuell die Ausschreibung, die wir haben, wir verwenden diesen Begriff eigentlich nicht mehr heutzutage, sondern es sind eher die zwei Regeln. Die kennt ihr auch, oder? Wahrscheinlich das letzte, dasselbe aussagen, aber vielleicht noch plakativer sind. Da sagt man, unser Lab kommt mit zwei Regeln aus. Ich zitiere es jetzt einmal hier wörtlich. Also sagt, die einzigen zwei Regeln, die Lab braucht. Die erste Regel ist, wenn du angespielt wirst, zeige irgendeine plausible Reaktion. Spiel irgendwas, egal was, aber spiel. Also das ist der Auftrag an dich selbst. Wenn irgendjemand auf dich zukommt mit irgendeinem Spielimpuls, reagier darauf, so wie du es für richtig hältst. Aber auch, schwingt mit, es gibt kein richtig. Es ist deine Interpretation. Und die zweite Regel ist dann, wenn du jemanden anspielst, also wenn von dir eine Reaktion ausgeht, eine Aktion ausgeht, erwarte keine bestimmte Reaktion, sondern akzeptiere das, was dein Gegenüber daraus macht. Da schwingt jetzt mit, du musst akzeptieren, was die anderen machen mit deinem Spielimpuls. Du darfst ja nicht eine bestimmte Reaktion erwarten, sondern es kann irgendwas rauskommen. Dann vielleicht den letzten Begriff für dich noch, und dann bin ich fertig, die Opferregel, die, glaube ich, bei Punkte Labs genauso zum Einsatz kommen kann. Könntest du genauso einsetzen. Die Opferregel, ist ein schöner Begriff, besagt, dass das Opfer, was auch immer das Opfer jetzt ist, die Macht hat, entscheidet, was passiert. Der einfachste Fall ist, ich möchte eine andere Rolle umbringen und ich steche auf sie ein und dann ist aber die Rolle entscheidet jetzt, ob sie jetzt schwer verletzt ist und überlebt noch oder ob sie stirbt an diesem Angriff. Und ich muss akzeptieren, weil das Opfer hat da die Macht darüber zu entscheiden.
Das ist ein guter Punkt, weil den haben wir vorher schon überlegt gehabt. Weil du ja gesagt hast, okay, je länger das mein Charakter, da geht es ja nicht um dich als Person, sondern um dich als Charakter, da dabei bist, desto mehr Punkte sammelst du an, desto länger lebt er und sammelt Erfahrung, ist klar. Und ich weiß von Drachenfest, nicht nur aus Interviews, sondern von Bekannten, die da damals dabei waren, dass es da endlos lange Schlachten geht, von Lager Goll gegen keine Ahnung was, die sich gefühlt im Minutentakt die Köpfe einhauen und dennoch wieder aufstehen und dann wieder weiterkämpfen. Im klassischen Rollenspiel wäre das wieder schwierig, weil die Leute dann wirklich mehr sterben.
Long rest.
Je nach System.
Ja.
Aber dennoch, sagst du, ist dann das Opfer darf entscheiden, ob es jetzt dann rausgenommen wird oder nicht aus dem Spiel. Ist es dann aus dem Spiel oder ist dann wirklich das Ende des Charakters da?
Es ist eine knackige Frage und für lange, lange Lifer, vor allem meiner Erfahrung nach bei denen, die nach Punkten spielen, bedeutet es auch irgendwann einmal wirklich etwas, wenn der Charakter dann drauf geht. Ja. Ein schöner Charaktertod kann etwas wahnsinnig Tolles sein. Ja. Mit einem Begräbnis hinterher, vielleicht am Abend sitzen die Leute am Lagerfeuer und erzählen die größten Geschichten, die emotionalsten Momente. Das kann einen selbst wirklich treffen. Also ich persönlich habe noch keinen sehr alten Charakter zu Grabe getragen, auch einen, der 10 Jahre gespielt wurde. Den habe ich dann wirklich in einem großen Finale sozusagen selbst GSL't und habe ihn geopfert für die schöne Geschichte. Es war eine super Geschichte. 40 Leute liegen sich in den Armen und heulen einen ganzen Abend. Entschuldigung, Christina, sie ist heute noch böse auf mich. Und es war eine großartige Story. Blöd, wenn dein liebgewonnener, uralter Magier mit vielen Freundschaften, die er geschlossen hat, nach einer Schlacht dummerweise blöd gestolpert hinter einem Busch liegt, kein Heiler findet ihn und du verblutest. Ja, im Regelwerksystem, im Punktesystem kann das klar passieren, weil du hast kein Recht, dich jetzt hervorzuschleppen, weil du bist schon seit 20 Minuten bewusstlos. Ist schwierig, ja. Gerade als Spielleitung versucht man dann immer ein schönes Ende zu machen, also zumindest eben vielleicht ein Begräbnis, vielleicht eine Gedenkfeier und so weiter. Ja, da tun sich wahrscheinlich die Punktespieler immer schwerer damit, es loszulassen. Im Barock-Setting zum Beispiel, wo ich auch spiele, da gibt's genau dasselbe, eben die Opferregel und so weiter. Da entscheidet man, wie schwer wurde man getroffen und da gibt's dann halt auch Feldscher, die stundenlang vor sich hin operieren und so weiter. Es ist ein Von-Biss, aber wichtig ist, glaube ich, wenn man eine Rolle sehr lieb gewonnen hat, dass man auch einen schönen Abschluss für sie gewährt bekommt. Den Platz muss man machen als Spielleitung.
Ja, dann kann ich ganz nur zustimmen. Es wird immer eine Geschichte erzählt. Und dass diese Geschichte auch mal ein abruptes Ende nehmen kann, gehört dazu. Ich habe jetzt allerdings vor allem in den letzten paar Jahren mehr wahrgenommen, dass wenn man sich schon sehr viel Aufwand gemacht hat für den Charakter, sehr viele Leute dazu neigen, dass er eher mal überlebt. Es war vor 10 Jahren, 15 Jahren immer rigoroser meiner Meinung nach, gerade bei uns. Da hatten wir Veranstaltungen, die als Kampfveranstaltungen ausgeschrieben waren, tödliche Veranstaltungen ausgeschrieben waren, so, hier musst du, darfst du nur mit, genau, hier musst du erwarten, dass dein Charakter stirbt. Und da ist mal schneller einer hinter den feindlichen Linien liegen geblieben und die Geschichte war dann erledigt. Da gibt es dann immer die Möglichkeit, dass der Spieler einfach dann auf die Reihe, in die Reihen der NSCs oder Darsteller der Bösewichte wechselt und dann so weiter am Spiel teilnimmt oder mit heimfährt, was ich auch schon erlebt habe, dass Leute getroffen hat und die gesagt haben, okay, das war mein Lab jetzt. genau.
Ich füge noch alles hinzu, dass mir das einfällt, glaube ich, auch auf seine Frage noch gehen. Die Tode, die Spielertode, man stirbt ungern zu Beginn des Labs, wenn man dann nach Hause fährt oder eben, es gibt eine gute Vorbereitung, dass die Organisatoren das eingefädelt haben, dass die Personen auch eben neue Rollen, wie David beschreibt, bei der Bedrohung, bei den Monstern in dem Fall auch mitspielen kann. Aber wahrscheinlich auch im Rockspiel, ganz häufig ist diese Samstagabend-Eskalation, die sprichwörtlich, wenn kurz vor das Lab endet, passieren plötzlich haufenweise dramatische Selbstmorde und Beziehungsdramen und sticht sich gegenseitig ab.
Alle Attentäter wollen noch schnell ihren Auftrag durchbringen.
Und da hat man auch weniger Hemmungen, weil das Lab ist ja schon fast vorbei. Und wenn ich jetzt da die andere Person, deren Rolle umbringe, dann fällt die Person nicht mehr in Spielspaß um. Und das aber in sich ist schon ein Problem, wo ich jetzt gerade auch mit Freunden auch besprochen habe, wir verbieten das jetzt schon. Man darf nicht am Samstagabend Leute umbringen vom Lab. Das ist verboten. Findet andere Lösungen, um eure Konflikte zu bewältigen, weil wir das eben nicht möchten, dass am Samstag auf einmal alle Plots dadurch zum Erliegen kommen, weil die Leute sterben. Weil bei einem Barockspiel, wie du beschreibst, eigentlich eine Hochzeit oder irgendein Fest, ein Ball. Und wenn die erste Person stirbt, die erste Rolle, dann ist eigentlich das Fest gelaufen. Dass das leider so ein Tod, eine Rolle, ist so eine Eskalation, das übertüncht alle anderen Plots. Und insofern ist es wieder ein Problem.
Aber die Möglichkeit, also das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, wenn, egal ob ich eine Taverne, also eine Ausspielung am Tisch für die Live-Rollenspielcharaktere, eine Taverne oder ein Spiel mache, es muss von Time In bis Time Out, also vom Anfang bis zum Ende des Spiels, gibt immer die Möglichkeit zu sterben. Warum ist es mir so wichtig? Wenn ich von vornherein weiß, und ich kenne jemanden, der sagt das auch über seine Spiele, bei meinen Spielen kannst du nicht sterben, dann interessiert es mich nicht. Da kann ich mir auch ein Buch daheim nehmen und lesen. Mir fehlt die Action sozusagen dahinter. Mir fehlt die Bedrohung, das Szenario. Es kann mir doch immer was passieren. Ich kann im Realleben heute hier raus aus der Wohnung gehen und die Treppe runterfallen. So blöd es klingt, wenn ich wissen würde, dass mir nichts passieren kann im Live-Rollenspiel, also mein Charakter, da würde mir was fehlen. Also vielleicht nicht, rechne ich nicht immer damit, aber ich möchte wissen, dass mir was passieren kann.
Ich glaube, dazu muss man auch sagen, dass da auch wieder vom Setting zu Setting, von Philosophie zu Philosophie, von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein kann. Und gerade weil du es vorher auch erwähnt hast, das Drachenfest, wo sie sich so Massen die Schädel einschlagen, da haben sie eine sehr schöne Möglichkeit gefunden, das zu lösen. Und zwar gibt es am Drachenfest den Limbus, wo man stirbt und dann quasi durch dieses Labyrinth, verfolgt vom Seelenfresser, glaube ich, heißt er, durchlaufen kann. Und wenn man auf der anderen Seite wieder rauskommt, lebt der Charakter wieder. Und ähnliche Möglichkeiten gibt es immer.
Also ich möchte nur zustimmen. Du hast völlig recht. Natürlich hängt das vom Setting ab. Wenn ich auf ein mittelalterliches Abenteurer-Lab fahre, dann mag ich auch den Nervenkitz, dass meine Rolle sterben kann. Es ist super spannend. Ich liebe das auch. Das Lab mit wo ich jetzt gerade, was mir eingefallen ist, das war jetzt ein Sozialdrama in Westpreußen im Jahr 1919. Da ging es eben, die Themen des Spiels waren eben Konflikte zwischen aufkeimendem Kommunismus und in der Dienerschaft gegen diese altklerikalen Junkertum in Westpreußen. Das ist politisiert worden und eben diese gesellschaftlichen Widersprüche brechen auf. Und dort war eben dann nicht der Fokus, dass man jetzt Leute umbringen soll, sondern man soll diese Konflikte anders bearbeiten.
Da verstehe ich's. Absolut. Bin bei dir. Aber weil du über Charaktertode, möchte ich gerne dem David kurz den Ball zuspielen, weil er ist der Präzedenzfall, ja, für was aus einem Spielercharakter werden kann. Davids allererste, also du möchtest
nicht drüber reden. Nein, bitte.
Du schaust nur ganz.
Alles gut.
Davids allererste Rolle, die er schon als Kind angefangen hat zu spielen, aber ich glaube, du kannst das aus deiner Perspektive sicher schöner erzählen.
Ich habe, wie vorher schon erzählt, mit 6 Jahren begonnen, damals meinen Magier Fleisilberklinge, und den habe ich dann gespielt über 10 Jahre, 15 Jahre, so insgesamt an Spielzeit. Und über die letzten paar Jahre haben wir dann beschlossen, okay, er ist schon sehr mächtig, wir wollen da ein Ende finden. Und dann habe ich mit meinem Vater mehr oder weniger absichtlich und dann Step für Step in die Richtung sich entwickelt und dann ganz gezielt eine finale Geschichte vorbereitet, wo wir all die Beziehungen, die Fly hatte, nochmal vertieft haben, nur darauf hinauslaufen, dass er dann der nächste große Bösewicht wird.
und am Ende ja auch sein Ende fand durch die Hand seiner früheren Begleiter und Freunde.
Ja, und diversen Zieheltern. Auch sehr dramatisch, mit sehr vielen Tränen, wie du das vorher erwähnt hast.
Also grundsätzlich weiß ich ja, dass es ja auch Vampire Labs gibt. Das ist ja eine Kategorie, die da jetzt gar nicht am Tisch angesprochen worden ist. Und das ist
schon lange her, ja.
Aber gibt's noch.
Haben wir aber gemacht.
Ja?
Weinverein, Freunde von mir machen jetzt Ende Oktober ja ein Vampir Lab. Nicht das klassische Vampire-Setting, aber ein Vampir-Setting.
Und da ist ja eher anderes im Vordergrund, die ganze Intrige und so weiter. Beim klassischen Fantasy-Lab stellen wir vor, okay, Feind dort, wir hauen drauf, wir dann Jungfrauen retten, so wie man heute.
Wir sind Helden.
Ja, genau, richtig, wir sind Helden.
Oder Anti-Helden.
Oder Anti-Helden, ja.
Und Vampire geht ein bisschen einen anderen Weg, vom Setting her, vom Stil her, zumindest das klassische The Masquerade. Aber dennoch, wenn man euch jetzt dazu hört, ihr sagt, okay, wenn man Spieler ist, dann hast du gesagt, okay, man kann als Spieler ja zum NSC auch werden. Und NSC ist im Prinzip eigentlich beim klassischen Rollenspiel immer eine Figur oder mehrere Figuren, die vom Spielleiter bzw. der Spielleitung oder Meister, wie es beim DSA heißt, gesteuert und verkörpert werden.
Ja.
Beim LARP nicht.
Das würde wahnsinnig viel Aufwand sein für eine Spielleitung. Ja.
Aber sie sind auf jeden Fall geschrieben, mehr oder weniger meistens von der Spielleitung. Je nachdem, wie man das handhabt, dann gibt es auch SNSCs, so Zwischendinger, wo die ausführenden Personen da sehr viel selber mitbringen. Ja, genau.
Sie haben in der Regel schon Spielziele, oder? Die definiert sind. Ja.
Es ist ein von bis, glaube ich. Also wir mittlerweile unterscheiden wir ein bisschen, weiß nicht, ob ihr das auch macht, es gibt so die GSCs, die gesetzten Spieler oder die gecasteten Spieler, wie es auch heißt, zu den SNSCs, den Spieler-NSCs. Es ist so ein bisschen eine Mischung, es schwappt eins ins andere über, aber die einen sozusagen haben permanent eine Rolle, haben am Anfang, da kriegt von der Spielleitung quasi den Charakter, da hast du dein Ziel, so wie der Robin gerade gesagt hat, da ist dein Ziel, spiel, mach was draus sozusagen. Dann gibt's die sagen, ich brauche dich in diesen 5 Schlüsselszenen, damit du genau diese Entscheidung triffst, damit ich mein Spielkonzept, meine Geschichte weiter vorantreibe. Und dann hast du die klassischen Darsteller in dem Sinn, ja, wie du sagst, da ist der Feind, hauen wir drauf. Der dritte Ork von links, bei der nächsten Welle bist der fünfte Ork von links und bei der letzten Welle kommst der Schamane bitte mit. Ja. Also da ist schönes Sterben ein bisschen wichtiger als schönes Spielen, aber gehört alles, man braucht alles dafür, damit ein Spiel funktioniert. Manchmal braucht man das mehr, manchmal das weniger und so weiter.
Merke, dass bei der LARPs in meinem Umfeld auch diese Grenze jetzt immer mehr verschwimmt, zumindest mein Eindruck. Und ich habe auch überhaupt keine Hemmungen mehr jetzt, meinen TeilnehmerInnen reinzuschreiben, du musst das tun im LARP, damit das funktioniert. Also ich habe für mich nicht mehr diese Trennung, sagt, das ist eine freie Spielerrolle, da darf ich nichts vorschreiben, das gibt's für mich nicht mehr. Ich kann jeder Person sagen, das ist wichtig für das LARP, was deine Rolle in diesem Moment so entscheidet. Gibt's für mich die Trennung gibt's für mich nicht mehr. hat aber, hängt auch damit zusammen auch, dass wir selten, also eigentlich keine Kampagnen spielen. Wir haben keine übergreifenden, jahrelangen Spielreihen, wo Sony immer dieselben Rollen spielen, sondern wir haben ein Wochenende, ein Lab, ein Setting, sehr dicht, und dort spielt jeder eine Rolle und dann ist das Lab vorbei und die Rolle ist damit auch vorbei. Und da akzeptiert jeder auch viel eher, wenn man jetzt sagt, deine Rolle muss hier diesen jenes tun.
Also technisch gesehen vergleichbar wie der One-Shot beim Rollenspiel?
Also ein One-Shot, ja. Ich versuche die ganzen Fachbegriffe zu vermeiden, weil ich nicht weiß.
Na, bei den Rollenspielern ist der One-Shot,
glaube ich, schon bekannt. Der One-Shot, ja. Ja, es ist ein One-Shot-Abenteuer, ein One-Shot-Lab.
Aber das ist, glaube ich, im Standard-Fantasy eher, ich sage jetzt mal, verpönt. Also als Spieler, vor allem jetzt einer, der nicht auf seinen ersten zwei, drei Lives ist, einem Spieler, der jetzt schon seit 10 Jahren spielt, würde ich nicht sagen, du, dein Charakter muss das und jenes entscheiden.
Furchtbar.
Bei einem One-Shot oder gerade, wenn es historisch wird. Weil ich kann nicht davon ausgehen, ich kann davon ausgehen, wenn es 1920 spielt, dass die Leute ungefähr wissen, was dort vorgefallen ist, aber oder was um was es dort geht. Aber wenn ich jetzt sage, du bist der Kanzler sowieso von dort und dort, der Botschafter von da und da, und du musst jetzt diese Entscheidung treffen, weil sie geschichtlich zum Beispiel so stattgefunden hat, so kenne ich es aus dem Barock, dann ist es klar, dann muss eine Szene so ausgehen. Im High Fantasy, du schreibst eine Spielgeschichte, überlegst dir, was kann alles passieren, und du kannst dir sicher sein, wenn du 10 verschiedene Möglichkeiten hast, wie sie sich entscheiden können in diesem Moment, die Spieler finden die 11.
Ja, ganz und, typisch wie im Pen and Paper.
Ja, scheiße. Du kannst noch so viel planen, am Ende des Tages
aber Spontanität. Du sprichst jetzt gerade was Wichtiges an, und zwar, das ist ja unterstrichen, im Sinne von, du findest 10 Variationen und die 11. oder die 12. oder die 13. wieder am Tisch gebracht, wo du denkst, ah, interessant. Aber der Knackpunkt ist der, ich hatte mal einen Forum-Eintrag gelesen, oder was Facebook, ich weiß das gar nicht mehr. Und da war es eine ähnliche Situation. Im Sinne von Spielleiter Neuling hat gesagt, okay, ich habe diese Situation. Welche Möglichkeit muss ich schaffen, damit die Spieler dann diese Situation lösen können? Und eine der besten Antworten war, warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Das sollen doch bitte die Spieler machen.
Ich finde das so schön aus dem Improvisationstheater, diese Übung, auf Ja und zu reagieren. Egal, was der andere, was auf dich zukommt, sag Ja und, damit das Spiel weitergeht. Und ich denke, das ist als Spielleiter am Tisch eine wichtige Funktion. Natürlich gibt es dann gewisse Grenzen, wenn man innerhalb des Settings bleiben will, wo man dann sagt, mal, okay, hier machen wir dann Schluss. Aber damit alle Spaß haben, bin ich ein großer Verfechter von so sagen, lasst sie all die magischen Gegenstände haben, lasst sie Helden sein, lasst sie mal übertreiben und den Riesensprung wagen.
Aber lasst sie auch ruhig auf die Schnauze fallen.
Genau. Voll.
Ich denke, das Railroading ist der negative Begriff, oder, dafür?
Das ja. Medial betrachtet, ja.
Gibt es den auch im
Cthulhu?
Ja.
Cthulhu ist Railroading pur.
Es läuft darauf hinaus, dass man am Schluss wahnsinnig oder tot ist.
Ja, und es ist nur das Ziel, in welcher Art und Weise stirbt man. Und also gerade bei Cthulhu One-Shots ist es jetzt so, dass man eigentlich eher das Ziel hat, einmal einen anderen Charakter tot hinnehmen zu müssen. Aber ja, also Cthulhu hat in der deutschen Rollenspielbranche wirklich das Railroading geprägt wie kein anderes Spiel.
Und Railroading ist aber auch ein negativ besetzter Begriff, oder? Schon im Deutschen.
Es hängt immer davon ab, ich habe unterschiedliche Rollenspieler und Spielleitungen kennengelernt. Manchen geht es halt ganz, ganz stark um die Geschichte. Die wollen große Geschichte erzählen, die wollen große Geschichte schreiben. Da ist die Freiheit der Spieler, nach links oder rechts abzubiegen, natürlich beschränkt, weil es geht um die große Geschichte. Aber das ist nicht Norm. Ja, es hängt ein bisschen davon ab, manchmal muss man vielleicht ein bisschen mit einem NSC vielleicht, der sie in die richtige Richtung drückt, aber so pures Railroading, da ist mein Anfang, da ist mein Ende, dieser gerade Strich, den müsst ihr gehen. Na, das aus der Zeit sind wir auch raus.
Aus der Zeit. Also es ist aber, glaube ich, schon ein deutscher Begriff eigentlich. Also im Englischen würde niemand, glaube ich, Railroading sagen. Das haben nur wir in Deutschland und Österreich erfunden, verwenden das.
Ich glaube, das kommt aber daher, dass die Amerikaner, und um das geht es in erster Linie, D&D anders wahrnehmen.
Okay.
D&D ist wie bei uns, ja, D&D ist bei uns, ist für denen wie bei uns, ja, spielen wir Runde, Mensch, ärgere dich nicht, oder DKD, so nach dem Motto. Also eher so landläufig, passt schon, gehen wir hin, haben wir drauf und das war's. Also wenn jetzt nicht zu Institutionen, also jetzt wirklich bewusst Institutionen wie die Rollenspiel-Twitcher oder ich weiß es nicht, wie es heißen. Wenn die nicht wären.
Ja, er weiß schon, wie
das ja, ist. Ja, One und der gleiche.
Ja, genau,
der
ja,
One, genau. Beyond. One for All.
Ja. One for dann all würde das nicht so präsent sein, dann hätten wir aber auch nicht so die große Rollenspielwelle in den letzten 10, 15 Jahren erlebt, die wir jetzt aktuell haben. Andererseits ist es so, und ja, ich muss da dazu stimmen, also es gibt unterschiedliche Spielertypen, also beim klassischen Rollenspiel, wo ich sage, okay, ich habe A, wo sich die Spiele befinden, ich möchte zu B hin, das wäre das große Endziel für den One-Shot oder für die Kampagne. Und wie weit beschränke ich sie oder beschränke ich sie nicht, wie sie da hinkommen? Also entweder da ist richtig große Pfeil da mit Navigationssystem an und dahin müsst. Oder aber auch im Sinne von, es gibt Spiele, die sagen, sie sind überfordert mit der Situation, dass sie alles machen können.
Bei uns bei einer Paper-Runde ist das so. Da spielen wir Shadowrun und wir sitzen da und diskutieren stundenlang darüber, was wir denn eigentlich, wie wir da jetzt dort einbrechen oder was wir als nächstes
tun. Das ist aber Shadowrun-typisch.
Shadowrun ist einfach prädestiniert dafür. Und verhadern uns dann darin, an den Optionen. Und das habe ich im Lab aber noch seltener erlebt. Ich meine, es passiert dann schon oft auch, dass gerade Samstagmittags, nachmittags dann mal das Lager zusammensteht und redet und nicht in die Gänge kommt.
Furchtbar. Oh, ja. Das klassische Samstagabend-Ritual. Ja, wir haben den Plot bis jetzt nicht verstanden, machen wir schnell ein Ritual, um ihn zu lösen. Passiert heute auch noch. Ja.
Wobei weniger.
Weniger.
Ja, aber wann fängt ihr dann an, wenn ihr am Samstagmittag schon das Problem habt? Fängt ihr es am Freitag oder Mittwoch oder Donnerstag davor an? Oder?
Die klassische Lösung dazu ist, dann einfach mal Wellen an Gegnern hineinzuwerfen.
Um Druck aufzubauen.
oder man rollt einfach damit.
Es hängt wirklich, das ist so unterschiedlich. Die normalen Live-Rollenspiele fangen meistens so Freitagabend an und gehen bis Samstag in die Nacht hinein. Ja. Es ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen, am Sonntag, am Vormittag noch zu spielen. Bin auch kein Fan davon, ist aber in manchen Genres durchwegs noch üblich. Und man hat halt am Freitag sozusagen, stellt sich mal die Spielgeschichte vor, vielleicht gleich actionreich und so weiter. Es gibt Rätsel, es gibt Kämpfe, es gibt alles Mögliche. Und Samstag, da unterscheiden sich jetzt wiederum die Spieltypen. Da gibt's welche, die stehen um 7 auf und wollen eine Action. Und dann gibt's welche, die wollen aber bis um 12 schlafen, weil es ist ja ihr Wochenende. Und irgendwie muss man alle zufriedenstellen. Und dann passiert das, also das kennen wir sicher alle, irgendein Spieler hat einen ganz wichtigen Plotgegenstand am Freitag eingesteckt. Oder irgendeine Gruppe hat die Info, hat sie nur verpeilt, verdrängt, vergessen, nicht weitergegeben oder was auch immer.
Konzentriert sich gerade auf was anderes.
Genau. Ja. Und dann steht man da und denkt sich, so, eigentlich von meiner Timeline her sollten sie jetzt langsam aber sicher in diesen Raum gehen. Die 7 Spieler, die da stehen, wissen nicht, dass da ein Raum ist. Hilfe, ja. Und da wieder, jeder Typ SL ist unterschiedlich. Einer geht zu jemandem, der vielleicht besonders fühlig ist und flüstert ihm ins Ohr, ah, du hörst Stimmen aus dieser Richtung, tralalala. Ein anderer wird vielleicht auf die magische Suche warten vom nächsten Magier. Und anderen sagen, ja, wenn ihr wollt, dann setzt euch zu 15 im Kreis und macht so ein schönes Ritual, ist mir auch recht. Ich glaube, Flexibilität ist eins der obersten Dinge, die wir brauchen als Veranstalter.
Es ist Improvisationstheater, auch für die Veranstalter.
Ich kenne den Begriff auch des Sandbox Labs. Gibt es das auch in Pen and Paper?
Ja. Also im Endeffekt gibt es zwei Extreme. Entweder du sagst, du hast jetzt eine, also wurscht, ob jetzt Kampagne oder One-Shot im Sinne des Railroading. Also es führen alle Wege dorthin, alles andere gibt es nicht. Oder ist nicht betretbar, wie man es kennt. Schlauchlevel, Dragon Age zum Beispiel. Oder man sagt, ja, da hinten ist der Gegner. Wie sie tut's, ist wurscht. Was ihr macht, ist egal. Ihr könnt alles tun, was ihr wollt.
Wir fahren jetzt mal auf Urlaub.
Vielleicht ist da aber ein Unterschied jetzt wichtig in der Wahrnehmung zum Pen and Paper. Da gibt es eigentlich meistens einen großen Main Plot oder einen großen, an dem dann alle in der Runde, in der kleinen Runde teilhaben. Aber im Lab gibt es ja eine Vielzahl an Plot. Jede Rolle, jeder Charakter hat da ihre eigenen Plots im Lauf mit anderen. Sozialspiel läuft da. Und wir als Spielleitung haben nicht mal mehr den Überblick, was da alles passiert, was da auch emergent auf einmal entsteht, ohne dass wir es mitbekommen. Und so hat da dieses Railroading, wenn man es nennt, auch eine andere Funktion, dass da nur einzelne kleine Charakterplots gesteuert werden. Da schreibe ich vielleicht rein, es ist für den Spielspaß von der Rolle XYZ sehr wichtig, dass dein Charakter am Freitagabend diese Handlung setzt. Seine Tochter verheiratet mit dem und so. Und das hat einen Einfluss auf den Spielspaß von ein paar Leuten, aber nicht, dass das Lab als Ganzes, diese große Plot wird darauf nicht entscheidend gelenkt. Und so gesehen, also es gibt viel mehr Plots im Lab als in einem.
Ja, um da unterstützend vielleicht noch ein bisschen Info dazu zu geben, diese Sandbox-Labs, die eher in der punktelosen Welt üblich sind und sie es dort gibt, da gibt's sehr viel Vorbereitung von den Veranstaltern im Vorhinein, dass sie die Rollen definieren und die Verbindungen zwischen den Rollen definieren und diese Rollen dann ausgeteilt werden und dann am der Veranstaltung selber fast nichts mehr zu tun ist für die Leitung, weil dann einfach nur noch passiert. Dann spielen die Leute ihre Rollen aus und durch die Vernetzungen passieren die Interaktionen sofort.
Da gibt's ein sehr schönes Beispiel, dass die Tsunami-Reihe, die vor 15 Jahren angefangen hat und ich glaube vor 5 Jahren ihr Ende gefunden hat. Also das waren, ich glaube, 10 Jahre lang 7 Spiele mit einer gab, glaube ich, 6 wirklich definierte Spieler. Und diese Sandbox, also wir sitzen hier, damit das die Leute draußen haben, wir sitzen auf einem ungefähr so 2x1 Meter Tisch, ja, und ungefähr doppelt so groß waren die Verknüpfungen von einem Lab. Also dabei waren dann dort 60 Leute und von den 60 Leuten waren aber nur 6 Spieler, die mehr oder weniger nichts wussten und alle anderen war verknüpft. Der ist züchtig und braucht was von dem, die ist verliebt in den, aber der liebt in Wirklichkeit den und so weiter und so weiter und so baut sich ein riesiges Netz auf. Und jeder kennt halt nur seinen Bereich, der für seinen Charakter relevant ist. Und dann wirft man alle in der Burg und sagt, macht's das, was wisst's. Und ja, genau dort war ich. Einmal hatte ich das Glück, ich durfte ihr, sagen wir mal, Endgegner sein. Bin ich nur für diese Szene auf der Spiel gefahren und ich habe mir dann dieses riesige Plakat angesehen. Und ich war so tief beeindruckt, diese Vorbereitungsarbeit und DSL, die Spielleitung, die am Spiel gestanden ist und so tiefenentspannt war. Weil sie mussten per se nichts tun. Jeder hat gewusst, was kann ich, jeder hat gewusst, wen kenne ich und mit dem spiele ich. Und es sind alle Spieler gestorben auf dem Spiel, aber das war Teil der Geschichte. Das war schön. Für die meisten. Aber ja, das Sandbox ist im Live sehr viel Vorbereitungsarbeit, sehr intensive Vorbereitung. Ich bewundere jeden, der das in der Größenordnung kann. Meins ist es nicht, weiß ich.
Gibt da auch verschiedene Konzepte, die jetzt diesen Workload einerseits sehr stark auf das kleine Organisationsteam abladen, dass die alles planen müssen, oder auch Co-Creative, dass dann auch alle Teilnehmenden gemeinsam partizipativ sich was erarbeiten, die Verknüpfungen selber arbeiten. Ich habe da schon alle möglichen Konzepte miterlebt, auch international. Ist dann auch anstrengend und mühsam, wenn ich dann Monate vor auch in der Vorbereitung irgendwie genötigt werde, über Discord oder wie auch immer, dann mir da Verknüpfungen zu arbeiten und das auszubauen. Aber da gibt's alles. Also das ist ja vielleicht für die Mental Health von einem kleinen Orga-Team wesentlich günstiger. Weil das ist also ein eigenes Thema, sage ich. Psychische Krisen von den Lab-Organisern, die Nerven wegschmeißen, das habe ich schon viel erlebt.
Ja.
Und die ganz typische Emotion ist doch in unmittelbar nach dem Lab ist ich mache nie wieder ein Lab. Das hat eine Ausrede, ganz oft gehört.
Lustig, habe ich früher auch sehr oft gehört, aber jetzt schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr gehört, dieses ich mache nie wieder ein Spiel.
Vor einem Monat wieder.
Wirklich? Na, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube, das ist eine gesunde Psychohygiene hilft.
Ja. Wir werden auch alle Erwachsener, denke ich.
Nach und nach wird's besser.
Nicht alle.
Sag mal, das ist der Survivor Bias. Die heute noch hier sitzen, sind die, die es irgendwie geschafft haben. Und viele andere haben schon geschmissen.
Jugendlicher Anfall.
Die anderen haben schon Gummiwände und ich habe mich Liebwesten.
Ja, aber ich kann das ein bisschen, wenn ich das jetzt ein bisschen umlege auf das klassische Pen and Paper, ist es so, dass die Spielleitungen, die Nerven wegwerfen, ja, die sind, die in kleinen Rahmen ja agieren und dennoch massiv unsicher sind. Also gerade in der Anfangsphase, wenn man die ersten paar Mal Spielleitungsthemen übernimmt, wurscht, ob das ist der Co-Spielleiter ist oder wirklich die einzelne Spielleitung, muss die Regeln kennen, was beim Rollenspiel ein ganz anderes Thema ist als wie beim Lab offensichtlich. Ich muss die Leute zufriedenstellen oder die Leute erwarten sich das, dass ich das mache. Und es den ganzen Sauhaufen aneinander koordinieren.
Ich sehe gerade in Yogis Blick dieses Aber und ich glaube, ich kann das gut...
So nein, ich habe ein Und gemacht, ein aber und, bitte mach ja? Ein Aber, ich
nein. Das Und. Nein, ja.
Das also ja, voll, und ja und ist ein modern, ah, ja, aber ja. Sagt man seit 10 Jahren
immer. Hast du voll recht. nein, ja und. das Überforderung ist schon das richtige Wort, aber beim Lab ist es noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt habe ich doch Aber gesagt. Da hat man den körperlichen Faktor, diese ständige Bewegung, das Hin- und Herlaufen, das Aufbauen, das wochenlange Vorbereiten an Props, die soziale Komponente mit den Leuten, die, glaube ich, am meisten zieht, dass die Leute tatsächlich vor Ort einen Spaß haben, das auch am Spieltisch da ist, aber da ist es dann begrenzt für ein paar Stunden nur und man ist irgendwie dann doch... obwohl es gar nicht so sein sollte oder so angedacht ist, ein bisschen Seelfürsorge, einerseits nur als Spielleiter, aber auch dann, als Spielleiter ist es im Pen & Paper nur für 5 Leute und im Lab dann halt für 50, 60, 250.
Die Geld ausgegeben haben
dafür auch noch.
Das ist ein springender Punkt, ja. Nur mal ganz kurz zurück zum klassischen Pen & Paper. 5 Leute, eher ist so der Schnitt, ich habe auch schon mehr gehabt, aber das Thema ist einfach das, dass er sagt, es gibt halt unterschiedliche Variationen von: Ich brauche mich nicht vorbereiten, wenn mir das System unterstützt, dass man on the fly was machen kann. Oder die Erfahrung stützt mich, dass ich das on the fly machen kann. Und wenn nicht, dann muss ich mich bis unter sehr lange dafür vorbereiten. Also sprich, Wälzer mit 1000 Seiten lesen ist dann keine Seltenheit. Ja. Sagen wir die SAG-7. Plus die Meter an Regelwerken, was da noch davor gibt, die man bedenken kann.
Ich habe mich lieb, Weste, wenn er das erwähnt.
Ich habe noch eine aktive G7. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist ja an und für sich 90% Vorbereitung beim Lab. Aus Spielleitung. Und 10% dann nur mehr Koordination und während des Spiels selbst.
Da muss ich dir gleich sagen, also wir unterscheiden es, also unterscheiden es ist nicht ganz wahr, oft ist der eine auch der andere, aber grundsätzlich bei uns und bei den Spielen, wo ich jetzt mit dabei bin, ist es oft, gibt's eine erwählte Orga, die sich um dieses ganze organisatorische Blabla im Vorfeld kümmert. Ja. Bei ich zum Beispiel, wenn ich die Orga mache, ich nehme mich dann absichtlich aus dem Plot-Schreibe-Team raus. Ich sage, hey, ich bin bei jeder Sitzung dabei, ich höre mir an, was ihr für Ideen habt, aber ich koordiniere die Spieler, die Küche, die Location, den Aufbau, den Abbau etc. etc. Am Spiel bin ich gern Spielleitung, super cool, aber was ihr euch überlegt, ja, und welche Geschichte ihr gern spielen wollt, setzt euch zusammen, seid kreativ.
Okay, das heißt, du teilst es nochmal auf zwischen dem, die die Veranstaltung planen, dem, die Veranstaltung durchführen und die Veranstaltung inhaltlich
entwickeln.
Mhm.
Das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, vor allem wenn du sehr kreative Köpfe in deinem Team hast und sehr, kann ich von mir selber sagen, ich liebe es, Kontrolle zu haben. Kontrolle gibt mir Sicherheit. Mhm. Am Spiel, als Spielleitung, vergiss Kontrolle. Ja, du kannst diesen Haufen kaum kontrollieren. Ja. Aber in der Orga funktioniert's. Deswegen fühle ich mich da sehr wohl. Also ich schreibe ein Spiel aus, das sind die Kosten, das ist das Regelwerk, willst kommen oder nicht? Dann kommen jetzt lustige Anfragen, darf ich mit der Rolle kommen, darf ich dort? Was ist, ich komme aber erst am Samstag in der Früh. Hast du eine Mitfahrgelegenheit von dort? Super, das kann ich koordinieren. Das ist herrlich. Aber in der Kreativabteilung sitze ich gern daneben und stelle die Nachfragen. Ich muss nicht der sein, der mir die Geschichte überlegt. Mache ich auch gern, wenn die Idee da ist.
Ja, auch überfordernd. Das ist ja, also es ist irre aufwendig, was du gerade beschreibst. Und große Labs haben deshalb ja auch eine Arbeitsteilung. Die haben große Teams. Eben, da gibt es ein Production-Team, das kümmert sich um Logistik, die sehr, sehr aufwendig ist. Und Game Design, da gibt es oft Lead-Designer und andere, die schreiben dann Rollen oder belegen sich Verknüpfungen. Und je größer das Lab ist, desto mehr Arbeitsteilung hat man da.
Braucht man da?
Ja. Also das ist fast wie ein Film schon, so wenn man dann sieht, wenn die nachher ihre Credits dann zeigen, welche Personen da mitgewirkt haben, bis hin zu den letzten 3 FotografInnen am Lab, die Fotos geschossen haben. Da sind sehr viele Leute beteiligt, dass so etwas ermöglicht wird. Und bei uns in der Regel alles komplett ehrenamtlich.
Ja, ich glaube, es gibt in Österreich niemanden, der vom Lab leben kann. In Deutschland gibt es ein paar Leute, die, also gibt es eine Firma oder zwei oder auch in Europa noch ein paar mehr, die dann halt mit der Produktion von Labwaffen oder Rüstungen ein paar Stellen besetzen können, aber das meiste ist Community und wir machen es füreinander.
Es gibt in Deutschland also die Methodia Orga, die kann davon zumindest Leute besetzen. Also das ist, ja, da sitzt doch ein Produzent dahinter. Aber grundsätzlich in Österreich davon wirklich leben zu können, ist sehr illusorisch, glaube ich. Aber den Anspruch hat auch kaum jemand, sage ich mal vorsichtig.
Das wird auch ein bisschen die Lust nehmen, wenn man es plötzlich als Job macht und nicht mehr als Hobby, Selbstverwirklichung.
Ja, also wenn man das Hobby zum Beruf macht, findet man das am Anfang meistens toll. Und irgendwann stellt man dann fest, oh mein Gott, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Ich hab einmal ein Lab organisiert mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin gemeinsam als Auftragsarbeit. Und ich habe es als ziemlich schwierige Erfahrung in Erinnerung, weil man da eben ein ganz anderes Gefühl hat, das sind dann Kunden, die erwarten sich eine Leistung. Die bezahlen, das war nicht viel, also, aber trotzdem... habe ich ja zu schätzen gewusst, es ist viel angenehmer, wenn wir das Hobby machen können.
Ich glaube aber, dass das ein großes Thema ist, so wie du sagst, Hobby zum Beruf. Ab dem Zeitpunkt ist der Druck ein anderer, ist die Verantwortung eine ganz andere und du bist ein Ansprechpartner für deine Fehler.
Ja, aber ich befürchte, da bist du in dem Umkreis, der hier sitzt, recht gut benannt, weil in Wirklichkeit, ich meine, der David war lange Zeit im Vorstand von Incognito. Der Robin sitzt im Vorstand von 1000 Atmosphäres. Bist du der Obmann gerade? Mhm. Ja, bist der Obmann? Ich bin der Obmann von Arios Erben. Am Ende des Tages landet fast alles, was im Verein und damit im Live, weil das ist ja, darum haben wir Vereine, damit die Organisation managebar ist, damit es Versicherungen gibt, damit es eine Haftung gibt irgendwo. Und ja, es landen dann viele Problemchen auf unseren jeweiligen Tischen. Manchmal einfacher, weil ich meine, die Labschmiede hat jetzt nicht viele Mitglieder, also die Incognito
hat jetzt
nicht
so Incognito, viele Mitglieder. Incognito ist ja ein Organisatorenverband, also wir sind 3-4 Orgas, im Gegensatz zu Arios Erben, die tatsächlich ein Teilnehmer...
Mittlerweile 115 Mitglieder haben, die Spiele veranstalten, aber auch auf Spiele fahren und die wollen... Die erwarten sich ja etwas vom Verein. Und bei 1000 Atmosphäres weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Also insofern haben wir es auch recht gut gelöst, dass wir auch ein Verein von Lab-OrganisatorInnen sind. Das sind unabhängige Projektteams, die machen ihr eigenes Ding. Und da ich als Obmann kann da jetzt nicht reinreden und sagen, wie das passieren muss, abgesehen vom Leitbild, das wir haben. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Thema Fehlerkultur, also es landet sehr viel bei den Lab-VeranstalterInnen an Kritik.
Für die wir teilweise auch nichts können.
Nein,
das Wetter war schlecht.
Und sehr emotional auch. Das finde ich auch ein großes Thema. Gerade in einer sehr schwierigen Situation. Man ist eh schon psychisch an einer Belastungsgrenze, wenn man das Lab organisiert und wenig Schlaf hat, wenig trinkt und davor wochenlang vorbereitet hat. Und dann prasselt noch völlig ungehemmte Kritik von irgendwelchen frustrierten SpielerInnen auf uns ein. Das ist eben, also Mental Health finde ich ein großes Thema bei uns.
Also da für mich ist der Walter, wenn ich den reinbringen darf mit Vornamen, ist es glaube ich okay. Der jetzige Obmann von Incognito, der hatte ein Jahr, ich glaube, da hat er 17 oder 18 Spiele veranstaltet oder zumindest mitveranstaltet. Und das war weit über der Grenze von gesund. Ja. Ich meine, ich habe auch meinen Cap, also das sind 6 Spiele im Jahr und das ist mir schon zum Teil zu viel, weil wir haben ja alle nebenbei eine Arbeit, wir haben ja nebenbei Freunde, wir haben ja nebenbei Familie, wir können ja nicht leben vom Laben. Das heißt, alles, was man macht, ist, wie es vorher schon gefallen ist, für die Community, für das gute Gefühl, also ich mache es auf jeden Fall auch für das gute Gefühl, am Ende eines Spiels dazustehen, die Spieler sind am Feiern und mir zu denken, das habe ich aber gut gemacht, ja. Also so ein bisschen diese Energie gewinnt man durch diese positive Bestätigung zurück. Und wenn die Bestätigung dann sehr negativ ist, aua, das tut weh, das trifft voll.
Ich würde sagen, das trifft sogar doppelt bis vierfach.
Wenn dir die Person wichtig ist und sie sagt dir, du, das Spiel, was du jetzt gemacht hast, hat mir nicht gefallen, dann können 60 Leute kommen und sagen, boah, war das toll. Nein, das kriegst du nicht mehr weg. Ja. Ich erkenne viel in Robins Blick. Er kennt das, glaube ich.
Ja, natürlich. Deswegen, wir machen das, oder ich mache es gerne so, dass ich dann nachher sage, bitte jetzt kein Feedback im Anschluss an das Spiel. Auch wenn es nachher einen Workshop gibt noch zur Nachbereitung, könnt ihr jetzt über eure Emotionen sprechen, über eure Gefühle, verarbeitet das, aber nicht jetzt anfangen, das Spiel zu bewerten. Das wollen wir jetzt nicht machen. Ihr bekommt in einer Woche einen Online-Fragebogen zugeschickt. Dort könnt ihr uns euer Feedback geben. Positiv wie negativ. Bitte nicht jetzt. Ganz explizit. Ich habe das auch von anderen Orgas gelernt, die das so machen, und ich verstehe sehr gut, warum. Auch weil nach einer Woche setzen sich die Eindrücke, und das Feedback, das man bekommt, ist dann wesentlich vielleicht differenzierter und nicht so emotional, und man kann es besser auch annehmen nach einer Woche.
Ja, auch weil gerade nach einer Veranstaltung, das ist auch körperlich schwierig für die Teilnehmer. Dann schlafen vermutlich wenig, es ist emotional unheimlich fordernd, wenn man sich in die Immersion reinfallen lässt und in die Rolle und dort dann dramatische Dinge passieren. Und dementsprechend macht das schon Sinn, da ein bisschen Abkühlphase dazwischen zu haben. Ich habe vor allem in den letzten 7 Jahren gelernt, wo wir ein bisschen eine Durchmischung hatten im Vorstand und diverse Dramen, auch vereinsübergreifend, dass eine gewisse Abgrenzung einfach sehr notwendig ist, dass man sagt, bis dahin mache ich damit und dann passt das. Es muss mir als Veranstalter auch Spaß machen. Und wenn ich nicht einfach am Ende des Tages, am Ende des Jahres sage, ich kann hier eine positive Bilanz rausziehen und ich habe noch Spaß an meinem Hobby, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man vielleicht eine Pause einlegt.
Wir haben eher schon gesprochen darüber. Ihr zwar, also macht ihr eher diese klassische Fantasy-Geschichte, du machst eher die Drama. Situation.
Das fühlt sich reduzierend an.
Na, ich setze diesen Hut auf.
Ja, ja. Ich sage es deswegen überspitzt in die Richtung, weil beim klassischen Fantasy, so wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt, man geht Jungfrauen retten und das war's. Das heißt, man hat eigentlich eher so diese, in meiner Wahrnehmung halt, wahrscheinlich ist beim Labas und beim DSA, D&D ist so, man geht Monster kloppen und das war's. Und bei einem Drama im Sinne von, sei es jetzt, es gibt so spannende Systeme wie bei die Apocalypse, wo ich zum Beispiel irgendwelche Teenager spiele, die, keine Ahnung, Vampire, Werwölfe und keine Ahnung was haben, was im Endeffekt sowas wie Vampire's Diaries nachspiele, das sind ja die per se viel emotionsbeladener und behafteter im Spiel selbst, als wie wenn ich jetzt D&D spiele oder nachspiele. Ist das vielleicht auch das Thema, warum du sagst, okay, das sind vielleicht mehr Emotionen bei dir jetzt gewesen?
Ich würde, also so würde ich es nicht beantworten, mehr Emotionen, weil was ich mir jetzt gerade gedacht habe vorher, du merkst, es ist sehr emotional, es ist sehr intensiv, das ist ja das Tolle am Lab, es ist sehr intensiv für alle, für VeranstalterInnen, für die TeilnehmerInnen. Nein, das sind andere Emotionen, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen, wir haben auch ein Teenie-Lab, dort spielen dann, haben auch Freunde von mir geschrieben, dort spielen die TeilnehmerInnen Teenager in der Highschool in den 1980er Jahren in den USA. Das ist so dieser Film Breakfast Club, ein bisschen nachgespielt auch. Da gibt es ja verschiedene Peer Groups und viel sozialer Druck natürlich, mit dem man da fertig werden muss als Teenager, ob man jetzt zu den coolen Cheerleadern gehört oder zum Footballteam oder bei den Nerds ist. Das sind natürlich andere Emotionen. Viele auch so close to home, weil wir die eigene, wir alle haben da unsere Ängste aus unserer Pubertät, die wir da mitnehmen. Anders emotional, aber ich würde nicht sagen, ob es mehr oder weniger emotional ist. Für mich genauso emotional, wenn ich als Elfe verkleidet mit meinem Bogen, Nachbogen durch den Wald schleiche und die Orks jage und mich verstecke, das ist auch sehr emotional spannend. Oder ich führe jetzt noch ein Beispiel an, ein Freund von mir hat einen Lab geschrieben, er kommt aus Kärnten, nennt sich Bayerische, ist in der Nachkriegszeit, 1945, in einem Dorf von Kärnten aus Slowenien. Und dort treffen die Volksgruppen wieder aufeinander. Die Kriegsrückkehrer, die geflüchteten Slowenen, ethnischen und die Deutschnationalen in diesem kleinen Dorf, die slowenischstämmigen und deutschstämmigen Kärntner Bevölkerung, und wie die damit interagieren, umgehen, mit diesen, alles in Kriegsdramatisiert, auch enorm emotional. Die Leute, die da mitgespielt haben, berichten auch, dass sie das als sehr intensive Erfahrung empfunden haben. Aber einfach anders emotional, ob ich jetzt eben mein eigener Charaktertod auf dem Spiel steht.
Ich glaube, ich weiß, wo ich die Problematik sehe. Ja. Für mich nämlich in der Wahrnehmung. Also ich bin ja an und für sich sehr oft in der Rolle der Spielleitung bei Rollenspielen. Und ich habe im Prinzip den gesamten Plot als eine Person und das war's. Das heißt, das, was ich abspiele, spiele ich von mir am Tisch ab. Und nicht so, wie es ihr jetzt gesagt habt, in deinem Beispiel jetzt mit den 60 Teilnehmern, wo im Prinzip bei jeder seinen eigenen Plot gehabt.
Ja.
Wo du eigentlich keine Kontrolle mehr hast drüber. Also sprich, das entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
Das finde, das können wir gut beantworten, weil wir, ihr alle wahrscheinlich auch, oder? Wir machen auch Pen and Paper. Das ist ganz anders. Dort hat man viel mehr Macht und Kontrolle. Und beim LARP ist man oft mit Machtlosigkeit konfrontiert. Dass, wie du sagst, die Züge locker lassen und sagen, Magic happens und schauen wir, was passiert, sich zurücknehmen können.
Ja, nehmen wir das klassische Beispiel. Ja, wenn wir Pen and Papern, wir kontrollieren das Wetter. Wenn wir LARPen und wir haben viel Outdoor-Events geplant und es ist Regen, Gewitter und Sturm angesagt, müssen wir trotzdem irgendwie damit umgehen können. Ja? Und das haben wir, glaube ich, alle schon mal mitgemacht, dass uns ein Plot ins Wasser fällt und man sich halt überlegt, wie kann man das nur deichseln. Ja, aber ja, wenn du ein Kontrollfanatiker bist, und ich nehme mich da nicht aus, dann tust du dir als Live-Rollenspiel SL manchmal richtig schwer.
Weil am Anfang ein bisschen so das Thema mit Inklusion und Ähnliches gefallen ist und Diversität. Wie geht's es mit, oder anders gesagt, sind schon mal Anfragen gekommen als für Teilnehmer, die im Rollstuhl sitzen, die mit Krücken rumlaufen oder Ähnliches?
Wir hatten tatsächlich, also wir haben einmal im Jahr unsere große Veranstaltung, die Tage der Tapferkeit. Und dort haben wir schon ein paar Mal Leute mit Krücken gehabt, weil es einfach auch ein großes Kampfevent ist. Also wir haben unser Turnier und dergleichen, aber das geht ein bisschen gediegener zu. Und wir hatten auch schon einen sehr, sehr guten Freund und langjährigen LARPer, der leider aufgrund einer Krankheit dann im Rollstuhl gelandet ist und der dann auch mit dem Rollstuhl am Spiel war, mit Begleitung und dergleichen.
Ja. Es hängt...
Ja, bitte. Ich wollte dir das Wort
übergeben. Also, Entschuldigung. Es hängt immer ganz stark von den Gegebenheiten ab, natürlich. Ja, auf einem Spiel, wo ich jetzt eben Tage der Tapferkeit, super cooles Beispiel, es ist alles relativ eben. Es gibt keinen zweiten, dritten Stock, in den man gehen muss. Da sind Krücken und Rollstuhl wahrscheinlich gut machbar. Wir haben, glaube ich, alle auch schon Erfahrung gemacht mit Personen, die körperlich beziehungsweise geistige Einschränkungen haben. Auch da... Die Chance wird auf jeden Fall normalerweise jedem gegeben. Auch da wieder hängt es vom Konzept ab. Ja? Wenn das ein extremes Kampfspiel ist und ich weiß, du kannst dich nicht bewegen, wenn das drei Stockwerke mit rutschigen Stiegen sind und ich weiß, du schaffst es kaum, geradeaus zu gehen, dann ist das schwer. Mit den meisten Leuten kann man da sehr gut reden und sagen, schau, das und das ist möglich, das nicht. Es gab allerdings, sage ich auch schon, Leute, wo ich gesagt habe, nein, aber ich will, und ich habe gesagt, nein, das geht nicht, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Ja. Und auch da sind wir in einer Haftungsgeschichte, vor allem, wenn dann körperliche oder geistige Einschränkung da ist und die Leute es auch nicht verstehen. Mhm. Ja. Und diese Wahrnehmung nicht da ist. Ich meine, wir beide, weiß ich, hatten da dieselbe Erfahrung, der David und ich, weil das war auch zu einem Zeitpunkt, wo wir noch in der LARP-Schmiede zusammen teilweise gearbeitet haben, wo wir halt einfach klar sagen müssen, ja, wenn du zum Beispiel eine Begleitperson hast, die da ist und sich um deine Bedürfnisse kümmert, weil wir als Spielleitung, wir als Orga, wir als die NSCs haben die Kapazität nicht, 24 Stunden Betreuung zu spielen. Das ist nicht möglich. Deswegen, da muss man manchmal den Riegel vorschieben, aber dann geht's meistens um die eigene Sicherheit oder die Sicherheit von allen anderen. Das auf jeden Fall. Weiß nicht, 1000 Atmosphäre, in die habt ihr da auch Themen in die Richtung?
Wir haben vor ein paar Jahren so eine Checkliste verfasst.
Die ist super. Also falls ihr LARP veranstaltet, schaut auf die Homepage, die ist wirklich toll, diese Checkliste.
Wenn die so sie gut ist. Ist eh Creative Commons. Ja. Wir haben noch kombiniert für nachhaltige und inklusive LARP-Projekte. Dabei haben wir versucht, weil es ist ein sehr großes Thema. Also Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer ist eins, aber spielt so viel mehr noch mit rein im LARP. Und dass wir das einfach mal überblicksartig haben und wie ihr eh beschrieben habt, also so, was super ist, einfach wenn man so eine Ansprechperson nennt, glaube ich, allein das ist schon mal so viel wert, dass jede Person merkt, oh, sie bemühen sich, sie haben ein offenes Ohr und man kann das ja oft nur sehr individuell erörtern. Man kann keine Standardlösungen anbieten, sondern jede Person hat ihre eigenen Bedürfnisse und sagt, sprich uns an, wir schauen uns wieder, wie wir das möglich machen können. Vielleicht am Ende, wie Jo gesagt, immer wird es nicht gehen, manchmal, aber man kann sich bemühen, eine Lösung zu finden.
Bedeutet aber, wenn ich das so rauslesen kann, unter 18 kein Zugang?
Das ist auch wieder ein Fombis. Also es gibt, da sind, glaube ich, also bei uns zumindest, weiß ich, bei Ari auch, wir haben Familienspiele, von bis, es gab auch schon Kinderspiele, wo wirklich Kinder ab 12 alleine kommen durften, hauptsächlich Harry Potter Genre, es gab auch schon Star Wars Cantinas, Entschuldigung an alle Trekkies, es tut mir leid, Star Wars Cantinas, wo halt die Kinder, auch im Vorfeld, da gab es dann Bastelnachmittage mit den Eltern zur Vorbereitung und so weiter, gibt's. Auf einem Standardspiel wird's unter 14 hochkritisch wahrscheinlich, da werden die meisten Nein sagen. Ab 16 meistens ja. Es gibt Spiele ab 18. Ich weiß sogar von einer Kampagne, die von sich sagt, ab 21. Es ist immer ein Fonbiss. Also man kann es nicht klar sagen. Wir haben jetzt bei den meisten Spielen ab 14 mit Aufsichtsperson, ab 16 mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern. Das ist jetzt so bei uns auf Faustregel, trifft aber nicht auf jedes Spiel zu.
Aber die Aufsichtsperson ist sie dann auch verkleidet und aktiv?
Ja. Okay. Wir machen es ganz ähnlich mit, auf den meisten Spielen so, dass wir unter 16 mit Aufsichtsperson, darüber mit der Erlaubnis der Eltern oder des Erziehungsberechtigten und ab 18 prinzipiell. Und wir haben aber auch ganz speziell Spiele ausgeschrieben, die sind ab 18. Das sind dann einfach Themen, die sind einfach nicht für Kinder. Oder es wird einfach, oder ist der Umgangston dort ist etwas rauer.
Oder ist es Alkohol, ja?
Ja, oder der Alkohol
ist ein großes Thema.
Ein bisschen besser,
ja?
Fließt.
Durchaus, ja.
Ich meine, wir campen, wir sind auf Burgen, da muss man ein bisschen feiern. Wir haben aber auch, und hier ein bisschen nochmal Eigenwerbung, die Tage der Tapferkeit als großes Familienspiel, da über eine Woche.
Da wird kein Alkohol getrunken.
Ich finde die Tage ganz großartig, weil sie so die schöne Mischung sind zwischen Mittelalterfest und Lab.
Ein Feierlab.
Ein Feierlab.
Aber Robin, wie ist das? Das habe ich mich nämlich eh schon gefragt. Ihr spielt sehr, teilweise sehr dramatische Themen, auch sehr dramatisch historische Zeiten. Wie ist es bei euch mit dem Alter?
Also mein Eindruck ist, wir haben 18. Also unser Orga, unser Teams in der Regel. Und es sind, also was hier noch fehlt, wie aufgezählt wurde, Nacktheit ist auch, also bei uns kommt das vor, dass Leute auch nackt sein können im Lab.
Lustigerweise ist vorgekommen, aber lustigerweise im Barock, glaube ich, aber nicht im, also in einem Fantasy-Spiel quasi komplett blank ziehen, hatte ich sonst noch nicht.
Also ich kenne nur Geschichten, wie gesagt, von einem ehemaligen Bekannten, der mir erklärt hatte, dass da in den Abendfeierlichkeiten, wo noch jeder voll in der Rolle war, schon diverse Orgien, wäre ein bisschen übertrieben, aber zumindest Dinge passiert sind, die bei euch dann ausgeschlossen gewesen waren.
Orgien? Aber jetzt als Teil des Labs.
Nicht als Caesars Lab, sondern
also das, Teil der... Ja, auf der Veranstaltung, was in den Zelten passiert.
Bleibt in den Zelten.
oder im Kupferkessel, oder wie sagt man?
Will ich jetzt auch sagen, ist auch ein großes Thema geworden, Safety of Labs, also in den letzten Jahren, weil wir vorher schon die Safety von den Organisern angesprochen haben, auch die Sicherheit der Teilnehmenden. Natürlich sind wir schon bewusst, also kommt schon zu sexuellen Handlungen, aber dass die nur einvernehmlich sein dürfen, dass da, es gibt sexuelle Belästigung auf Labs, auch in Österreich, das ja, vor ein paar Jahren irgendwie absolut. War das noch so, waren wir glaube ich ein bisschen blauäugig und mittlerweile aber ist es voll angekommen bei uns. Also auch das Thema schon uns entstellen müssen, auch weil wir immer sagen, es sind alles unter Freunden und wir kennen uns ja alle. Es ist schon ein Thema auch. Natürlich, wenn da viele Menschen, junge Menschen zusammenkommen.
Ja, aber gibt's eine Möglichkeit, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt in der Rolle bin, dann will ich ja meine Rolle verkörpern, sei es jetzt, wenn ich der ruchlose Pirat bin, der sich am Eid nimmt, dann nimm mir die. Oder habe ich das vor? Und wie sind dann die Mechanismen, die dann die Person einwerfen kann und sich wehren kann.
Ich würde antworten, je mehr sexuelle Spielinhalte auch vorkommen können im LARP und nicht ausgeschlossen sind, weil man kann auch sagen, das findet nicht statt im LARP, aber wenn das vorkommen kann, gibt es spezielle Mechaniken, also zumindest wir würden das so anwenden, spezielle Safety Words und spezielle Techniken, wie man anzeigen kann überhaupt, ja, ich bin bereit, die Szene zu spielen. Ganz typisch ist, man kalibriert das im Vorhinein. Das ist gesagt, darf nur stattfinden, wenn im Vorhinein die Personen, die Beteiligten außerhalb der Rolle das kurz abgesprochen haben, wollen wir das spielen, wie wollen wir spielen, wie schaut's aus? Oder es gibt andere Mechaniken, wie man das darstellen kann, um es zu simulieren, ohne dass es jetzt echter Sex darstellt, dass die anderen sehen, aha, da passiert gerade was.
Da gibt es ein Fondbiss. Also ich weiß zum Beispiel, das Chat Noir ist ein Kleinkonzept innerhalb des Barockspiels. Das ist quasi das Edelpuff von Paris. Und dort zum Beispiel, ja, da gibt's immer wieder Spielerinnen oder auch Spieler, die Prostituierten spielen, und quasi das Ganze ist auch ein bisschen abgehangen, es gibt quasi eigene Zimmer und man kann dort reingehen und man kann einen Lärm machen, man kann eine Massage bekommen, man kann einfach nur plaudern, man kann einen Blödsinn drin machen. Das sind alles Möglichkeiten. Wichtig ist immer, es muss im Vorfeld abgeklärt sein und da ist ganz kritisch neue Leute. Mhm. Weil, na klar, wir spielen jetzt hier, die wir am Tisch sitzen, zusammen wahrscheinlich grob 60 bis 70 Jahre Live-Rollenspiel. Wir haben verschiedene Mechaniken da kennengelernt. Jetzt kommt jemand ganz neu, spielt die Rolle einer Prostituierten und geht dann mit irgendjemandem hinter den Vorhang. Okay, hat niemand vorher erklärt, weiß Gott, was hinter dem Vorhang passiert. Gehört ganz, ganz dringend besprochen, muss abgeklärt sein, muss abgesteckt sein. Ja. Das ist auch, man kann ja in Wirklichkeit schon darauf achten, hey, okay, du spielst jetzt schon sehr lang, bitte kannst du mal schauen, dass du mit ihr zuerst gehst und ihr dann gleich erklärst, nein, da passiert jetzt gar nichts. Ja. Wir können plaudern, wir können für die anderen eine Show machen, indem wir das Bett zertrümmern oder was auch immer. Aber nein, solche im klassischen, vielleicht gibt es sogar Live-Rollenspiele, die nur auf das abzielen, aber im klassischen eher Show.
Du hast es eh gut angesprochen gerade. Und es ist irgendwie blöd, dass jetzt gerade wir drei Männer hier sitzen, das sagen müssen. Aber ich glaube, die gefährdeste Gruppe, war mein Eindruck auch, als es mal so offen besprochen worden ist in der Community, sind Frauen, die ganz kurz erst in der Community sind, die noch nicht wissen, eben sind nicht, was eigentlich hier, wo man da nicht Grenzen, wo man die sich abgrenzen kann. Ja, das ist die gefährdete Gruppe in unserem Lab.
Von uns als Veranstalter aus, da gibt es intensivste Diskussionen, wie damit umzugehen ist, aber das ist jeder, der mehrere Leute auf einem Fleck hat und dafür verantwortlich ist, muss sich mit diesen Diskurs, mit diesem Problem auseinandersetzen. Und ja, klar feststellen und was eigentlich eh selbstverständlich sein sollte, klar erwähnen, Consent ist das A und O.
Ja. Und es ist auch aus SL-Orga oder wie auch immer Sicht, Veranstalter-Sicht, sagen wir es mal so, das ist eine Geschichte, die verträgt null Toleranz. Also ich glaube, das ist relativ klar, da darf man nicht wegschauen und da muss man konsequent und im Zweifelsfall sehr harte Konsequenz. Und wenn das am Sonntag in der Früh rauskommt und ich noch die Polizei auf die Location hole. Also es gibt Dinge, da kann man mal ein Auge zudrücken. Das ist keins davon. Also definitiv nicht.
Aber von meiner Perspektive. Nein, absolut, kann ich nur bestätigen. Aber um das Wort Toleranz gleich aufzufassen und vielleicht ein bisschen auf ein angenehmeres Thema zu denken.
Schön, angenehmes Toll.
Soweit ich das kenne aus der LARP-Community in Österreich, sind wir unheimlich tolerant in alle Richtungen der Diversität. Man könnte uns fast schon vorwerfen, meiner Wahrnehmung nach, dass wir sehr links ausgerichtet sind. manche würden das sogar unterschreien und bejubeln. Und dementsprechend auch jetzt in diesem Monat, wir haben einen Haufen Laper, die mit auf der Pride sind und dergleichen. Jeder ist willkommen. Und alles, was niemandem wehtut, also niemand anderem wehtut, ist sehr willkommen im Lab.
Wenn ich jetzt Luft schnappen möchte, Lab, Luft, deutsches Wort, schweres Wort, Wie gehe ich es am besten vor? Ich weiß, es hat einmal einen Lab-Kalender gegeben, ich weiß nicht, ob es den noch
gibt. Oh, es gibt sehr viele.
Es gibt sogar zwei.
Oder es gibt sehr viele Lab-Kalender.
Um hier am Tisch relevant zu bleiben.
Es gibt drei.
Genau.
Nein, mehr es oder gibt weniger?
Vier.
Es gibt vier, wenn man am Tisch bleibt.
Am Tisch bleiben, genau. Also wir haben tatsächlich österreichisch übergreifend zwei Kalender, die mehr oder weniger inzwischen...
Der Robin ist gerade genauso gespannt wie ich.
Nein, ich bin auch meiner Meinung.
Ja, die im Admin unter der Familie Leiche, König Leiche, also meiner, stehen. Das ist der Lab Österreich Kalender und der lab.at Kalender. Dann gibt's auf euren Homepages jeweils noch einen Kalender, oder?
Arios Erben hat einen eigenen Kalender. Und oft, das muss ich gestehen, also auch wenn ich das Bedürfnis habe, sie bei anderen Kalendern einzutragen, oft sind die Spiele halt vereinsintern schon voll. Mhm. Dementsprechend zahlt sich's bei vielen Veranstaltungen bei uns nicht aus, sie groß publik zu machen. Und mittlerweile steht Urfür am Kalender. Das ist halt das Nächste, ja. Aber ja, arios-erben.at hat auch einen Veranstaltungskalender. Ihr habt gar keinen mehr?
Wir haben einen Newsletter.
Ja, das haben wir auch, ja.
Ja, aber ist meine persönliche Meinung jetzt, wir nutzen den Lab Österreich Kalender, weil ich es für sinnvoll halte, wenn man möglichst wenige Anlaufstellen hat. Und sinnvoll finde ich Kalender auch dafür aus Augensicht, wenn man Termine sucht und dann weiß, das Wochenende ist noch frei, weil was sehr unangenehm ist, wenn man sich aufs selbe Wochenende sitzt und dann gegenseitig sich die Teilnehmenden wegnimmt. Und
die Leute die Entscheidung treffen müssen, wo will ich jetzt lieber hin?
Ja. Das ist ein wichtiger Effekt von Lab-Kalender für uns auch.
Aber wenn man auch anfangen will, Aures Erben hat immer wieder mal einen Vereinsabend.
Stammtisch?
Stammtisch.
Und das ist immer am zweiten Dienstag oder am zweiten Donnerstag im Monat. Auf Facebook findet man auch die Termine dafür.
Wo seid ihr da?
In der Braubar in Wien und wir haben jetzt auch vier Stammtische in Graz, weil wir eine Grazer Community haben. Da ist der nächste, ich weiß nicht, wann ausgestrahlt wird. Der ist immer mittwochs, alle drei Monate, auch wieder da, bitte schaut's auf den Kalender. Da ist er eingetragen, heißt Arioch Goes Graz. Da fahren immer ein Haufen Wiener runter, um die Grazer Community zu besuchen. Und dafür kommt die Grazer Community manchmal zu den Stammtischen nach Wien.
Das ist eh gut zusammengefasst, oder? Also um Leute kennenlernen, Stammtische besuchen, den Leuten reden. Kann die beantworten gerne alle Fragen, die man hat. Sind wirklich sehr gern.
Wir reden einfach.
Ja. Newsletter eintragen, um die Infos zu bekommen und die Lab-Kalender anschauen und die Ausschreibungen anschauen. Ich würde noch sagen, es ist wichtig, die Ausschreibungen genau durchlesen, weil ihr merkt eben, es gibt ganz unterschiedliche Spielphilosophien und Settings, die für verschiedene Leute sehr interessant oder sehr langweilig sind. Und schaut sich an, welche Ausschreibungen oder in dem Fall, was dich interessiert, was dich anspricht.
Auch ein bisschen es ist ja auch sehr spannend. Wir sitzen ja hier am Tisch. Wir kennen uns alle schon seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem, man sieht sich immer wieder auf unterschiedlichsten Veranstaltungen. Also den Robin wird schon lange nicht mehr gesehen. Den David dafür immer wieder. Aber ich glaube, es gibt nicht die eine Community. Letztens hat erst jemand aus dem Labschmiede-Team bei uns quasi ist Mitglied geworden und hat gesagt, hat die Unterschrift gesetzt aufs Beitrittsformular und hat gesagt, schau, man geht gar nicht in Flammen auf, wenn man zeitgleich Labschmiede und Arios Erben ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Man findet sich vielleicht einen Freundeskreis, mit dem man sich so auch trifft, mit dem man sich regelmäßig trifft. Man findet vielleicht einen Spieltyp, der einem besonders gut gefällt, sei es jetzt punktefreies Spiel, sei es jetzt eher eben ambientig, sei es jetzt actionlastig oder was auch immer. Ich glaube, man kann sich alles finden, man muss nur die Augen offen halten.
Ich wollte noch dazu erwähnen, die Labschmiede ist auch jederzeit erreichbar über Facebook, über Instagram und über unsere Homepage labschmiede.at und wir haben auch einen mehr oder weniger Vereinsabend, Stammtisch, jeden Mittwoch im Downstairs. Ja, der Yogi grinst mich so an, weil der Stammtisch ursprünglich der Hotspot-Treffpunkt unseres Obmanns war, der sich lange dagegen gewehrt hat, einen Lab-Stammtisch daraus zu machen. Tatsache ist aber, dass sein ganzer Freundeskreis labt und dementsprechend man auch da einfach die Leute einladen kann dorthin.
Weiß der Walter, dass du das gerade als Lab-Stammtisch bezeichnest?
Ja, das weiß der Walter. Gut, er hat sich ergeben.
Nein, also auch dort kann man gut Leute treffen, die einem viel erzählen können, auf jeden Fall. Jetzt hast du noch die Chance. Genau. Stammtisch, Newsletter, eintragen, alles Mögliche.
Wir haben keinen Stammtisch.
Naja, aber Newsletter, kann man sich auf der Homepage eintragen?
Den Newsletter haben wir, ja. Ich wollte noch sagen, vielleicht vom Social Media ist derzeit auf Facebook die größte Community an LARPerInnen. Das ist LARP Österreich. Die hat 2000 Teilnehmer innen derzeit.
Ja, fast drei. Ja. Unsere Jungen versuchen gerade Instagram aufzubauen, also teilen quasi die Facebook-Sachen auch auf Instagram. Dafür ist die LARP-Community ein bisschen zu alt geworden. Die Jungen kommen erst langsam, aber es gibt auch manche, die auf Instagram.
Ja, sehr, aber das sind Social Media Kanäle von den Vereinen, die wir so haben. Aber so eine vereinsübergreifende Community findet, früher gab es Foren, gab es verschiedene, also Online-Foren. Die sind mal alle tot mittlerweile. Heute würde ich sagen, wenn, findet auf, also Discord versucht oder Reddit, aber das läuft doch nicht so. Auf Facebook ist diese community-übergreifende Treffpunkt online derzeit, würde ich sagen. LARP Österreich. Ja, richtig.
Ich teile deine Meinung mit das Alter Facebook, die jungen Instagram. Ich schaue mittlerweile fast nur auf Instagram noch primär.
Ja, aber wie seht ihr das? Ich würde schon sagen, als LARPer, LARPerin ist es relativ wichtig, Facebook zu haben. Das ist so, also international merke ich es auch, häufig ist die Connections über Facebook finden statt. Oder Discord jetzt mehr, aber Instagram ist kein Austauschmedium für LARPerInnen.
Instagram ist Jugend, ist Cosplay.
Cosplay, ja, okay.
Also ich kenne Leute, die wirklich verweigern, und zwar wo auch ganze Haushalte Facebook verweigern. Das funktioniert schon. Dann musst du irgendwie anders den Kontakt halten, und das ist wiederum eine Bringschuld. Also ich kann nicht erwarten, also ich kenne Leute, die sind auch bei uns im Verein, die erklären, sie wollen keine E-Mails lesen. Das ist schön. Es gibt Leute, die keine E-Mails lesen wollen und kein Facebook. Das ist auch schön. Aber ich werde dich nicht jedes Mal anrufen, wenn ich an 300 Leute ein Spiel ausschicke.
Ich kenne die andere Version sogar noch. Ja, ich habe einen Eventkalender gemacht. Ja, ich habe eine WhatsApp-Gruppe. Ja, ich habe eine E-Mail und über alles gleichzeitig bedient. Ja, WhatsApp habe ich stumm geschalten, weil da kommen immer wieder Meldungen rein. Na, nicht. E-Mails lese ich nicht. Und Facebook mag ich nicht.
Und jetzt lad mich bitte jedes Mal persönlich ein, wenn du ein Event machst. Danke, nein. Irgendwann hört es dann aber auf mit Kundenservice, sagen wir mal so.
Es ist ein Zusammenmachen, ein Zusammenspiel.
Ja, wenn das gute Freunde von jemandem persönlich sind, ist es klar. Aber man darf es nicht erwarten. Und die Erwartungshaltung gerade bei neuen Leuten ist teilweise viel höher, als die Realität hergibt. Manchmal.
Was würde dir jetzt einen Neuling noch raten als abschließenden Tipp?
Fang einfach an, melde dich bei uns.
Es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt die Overthinker. Ich finde relativ viele, das sind Overthinker. Denen gebe ich immer den Ratschlag, just do it. Oder diese Angst, die du hast, das ist völlig unbegründet. Du musst überhaupt nicht perfekt sein. Komm, mach mit, du wirst sehen, es wird cool werden. Ja. Und wenn Leute aber völlig, gibt es auch die Typen, die überhaupt sich nichts befassen und sagen, schau dir die Ausschreibung an, das ist wichtig. Du musst dir die Ausschreibung durchlesen, die Regeln durchlesen, das ist wichtig, nicht nur für die Sicherheit von dir, auch von den anderen. Und nur wenn du das gemacht hast, darfst du auf das Lab kommen.
Ich glaube, jeder findet seinen Weg. Manche wollen ins kalte Wasser geschmissen werden. Denen rate ich immer, passt, komm als Spieler, kein Problem. Manche wollen diese Sicherheit, komm als NSC. Manchen interessiert wirklich das Zuschauen, super, komm als Küche. Also wir finden für jeden am Platz im Lab, und das ist, glaube ich, auch das, was Live-Rollenspiel ausmacht. Es kann jeder seinen Platz finden. Und wenn ich auf ein Spiel fahre und sage, ja, hat mich interessiert, jetzt interessiert es mich nicht mehr, okay, dann habe ich es probiert. Aber bei den meisten ist meine Erfahrung, wenn sie einmal Blut geleckt haben, dann bleiben sie oft jahrelang dabei.
Wunderbar, dann sage ich danke, dass wir sie die Zeit nehmen haben können am Sonntagabend.
Ja, danke dir, dass du das mit uns gemacht hast.
Na, wunderbar. Danke, fürs dabei sein.
Ein nettes Gespräch, oder?
Auf jeden Fall.